HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck, hallo. Wenn Fachkräfte fehlen, dann geht eigentlich gar nichts mehr. Keine Produktion und auch keine Firma und kein Fachbetrieb kommen ohne sie aus. Spezialisierte Mitarbeiter werden händeringend gesucht, besonders aus der IT-Branche, auch bei uns in Hessen. Bundeskanzler Olaf Scholz ist bis nach Indien gereist, um unter anderem dort für Fachkräfte zu werben. Die Zuwanderung soll erleichtert werden. Anlass für hr-Info-Reporterin Juli Rutsch, einmal zu schauen, wo es denn in der Vergangenheit an Arbeitskräften gefehlt hat, die ein bestimmtes Fachwissen haben.
Denken wir uns zurück an den Frankfurter Flughafen im vergangenen Sommer. Unendlich lange Schlangen in den Abfertigungshallen. Flieger, die mit einer großen Verspätung starten. Chaos, weil der Fraport Personal fehlt. So ähnlich sah das auch an anderen deutschen Flughäfen aus. Daraufhin hatte Innenministerin Faeser gemeinsam mit Verkehrsminister Wissing und Arbeitsminister Heil versprochen, dass sie eine Grundlage dafür schafften, vermehrt Fachkräfte aus dem Ausland an die Flughäfen zu holen. Nancy Faeser im vergangenen Juni.
Wir ermöglichen, dass die Unternehmen Hilfskräfte aus dem Ausland, vor allen Dingen aus der Türkei, einsetzen können. Die nötigen Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse erteilen wir sehr schnell. Dazu hat sich mein Haus schon bereit erklärt.
2000, vor allem türkische Mitarbeitende sollten nach Deutschland kommen, um hier das Personal am Boden und im Sicherheitsbereich zu unterstützen. Aber schnell wird klar, das Vorhaben ist eine Luftnummer. Von den 2000 Arbeitskräften bekommen gerade einmal 150 einen Vertrag. Der Grund: zu hohe bürokratische Hürden und die Qualifikationen seien zu gering gewesen. So habe sich die Fraport dann lieber selbst auf die Suche gemacht. Nun greift Bundeskanzler Scholz das Thema noch einmal auf und wirbt aktuell in Indien für IT-Kräfte, die es nun einfacher haben sollen, nach Deutschland zu kommen.
Wir sind ein Land, das ökonomisch sehr stark ist und das offen ist für diejenigen, die mit Begeisterung ihr Talent einsetzen wollen. Und die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür, die werden wir, soweit sie verbesserungsnötig sind, verbessern.
Das sei auch dringend nötig, sagt der indische Bauingenieur Vinayak, den Olaf Scholz auf seiner Reise nach Indien getroffen hat. Vinayak wird seinen Job bereits im April antreten. Aber leicht war das nicht, erzählt er. Er musste zahlreiche bürokratische Hürden überwinden.
Documents are also huge.
Es erfordert wirklich sehr, sehr viele Dokumente, um sich für ein deutsches Visum zu bewerben. Das sollte reduziert werden. Der ganze Visa-Prozess ist schwierig, das muss also unbedingt einfacher gestaltet werden.
Aber wird es der deutschen Regierung jetzt gelingen, die Prozesse tatsächlich einfacher zu gestalten? Neu ist das Anwerben von ausländischen Hilfskräften schließlich nicht, zum Beispiel in der Pflege. Seit Ende der 50er Jahre kamen allein aus Asien rund 16.000 Fachkräfte nach Deutschland, weil auch da die Situation in den Krankenhäusern ähnlich schlimm aussah wie heute. Ein Ausschnitt aus dem Archivmaterial des HR aus dem Jahr 1966.
Seit Januar 1966 kamen etwa 700 asiatische Krankenschwestern in die Bundesrepublik, um dem bedrohlichen Personalmangel in Krankenhäusern abzuhelfen.
Doch sie haben sich hier schnell als billige Putzfrauen abgestempelt gefühlt. Putzen anstatt pflegen und das bei wenig Wertschätzung für ihren Beruf. Virginia Böhm war eine von ihnen. Sie hatte damals für ihre Situation sogar gekämpft.
Und ich bin zum Direktor wirklich hingegangen und habe gesagt, ich bin hier in Deutschland als Krankenschwester und kein Putzfrau, ne?
Nach 3 Jahren gibt sie den Widerstand auf und arbeitet wie all ihre Kolleginnen. Auch heute noch sind viele Kräfte aus dem Ausland in der Pflege tätig. Ein wichtiger Baustein, um den Mangel zu beheben. Das spürt auch Flo Mendoza. Er kam vor 4 Jahren als Krankenpfleger nach Deutschland und arbeitet in einer Pflegeeinrichtung in Bad Salzhausen in der Wetterau. Flo hat hier 60 philippinische Kolleginnen und Kollegen.
Vor allem, wo ich momentan arbeite, die haben viel zu viele ausländische Mitarbeiter. Und die haben gesagt, ohne diese Mitarbeiter fällt ihr System runter.
Einfachere Bürokratie und echte Anreize. Das werden nach wie vor die größten Herausforderungen für Deutschland bleiben, um Fachkräfte aus dem Ausland wirklich zu gewinnen.
Wenn Fachkräfte aus dem Ausland in Hessen arbeiten, wie es ihnen geht und wo sie genau gebraucht werden, das hat uns Juli Rutsch geschildert. Die neuen Wasserstoffzüge im Taunus waren groß angekündigt, als größte Flotte der Welt, die die moderne Technik nutzt. Aber in der Praxis machen diese Züge seit dem Betriebsstart im Dezember richtig Ärger. Viele Züge sind kurzfristig ausgefallen und waren verspätet, sehr zum Leid der Fahrgäste am Bahnsteig. In den letzten Wochen mussten die Züge wegen Bauarbeiten an der Strecke eine Zwangspause einlegen. Aber nun fahren sie wieder zwischen Brandoberland Bauerndorf im Lahn-Dill-Kreis und Bad Homburg und Frankfurt. Wie das genau funktioniert, das hat sich hr-Info-Reporterin Marie-Katharin Fromm angesehen.
Am Bahnhof in Friedrichsdorf stehen Pendler in der Früh an Gleis 2 und blicken gespannt in Richtung Norden. Die Anzeige am Bahnsteig zeigt keine aktuellen Informationen an, die Bahn-App auch nicht, aber aus der Ferne rollt ein Zug an. Ein blau-weißes Fahrzeug, über dem Dach steigt weißer Dampf auf.
Das scheint der Wasserstoffzug zu sein und wenn jetzt noch Frankfurt am Main dran steht, dann können wir einsteigen, ja super. Pünktlich ist er auch.
Das war in den vergangenen Wochen ganz anders. Die neuen Bahnen waren ständig kaputt, sind ausgefallen, oft kurzfristig. Eine Zumutung für die Fahrgäste der RB15.
Vor allen Dingen dann im Winter, bei schlechtem Wetter, wenn es kalt ist. Und man steht dann am Bahnhof und vor allen Dingen keine Durchsagen.
Katastrophe, weil man steht in Brandoberndorf. Man wartet, ob eine durch den Tunnel kommt oder nicht. Heute Morgen hat es mal wieder geklappt. War eine sehr angenehme Überraschung für uns alle dort.
Man wusste nie, woran man ist. Hoffe jetzt einfach auch, dass es so bleibt oder noch vielleicht besser wird auch.
Noch fahren die Wasserstoffzüge nicht zuverlässig. An einigen Bahnen gibt es technische Probleme mit den Einspritzpumpen und den Tanks. Außerdem sind noch lange nicht alle Züge geliefert. Statt 27 blau-weißen Bahnen sind es bis jetzt nur 10. Im Taunusnetz kommen deshalb zusätzlich alte Dieselzüge zum Einsatz plus Ersatzbusse zur Sicherheit, falls kurzfristig Bahnen ausfallen. Der Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbunds RMV, Knut Ringert, sagt dazu:
Ja, die Gesamtsituation ist peinlich, ist unangenehm. Dafür müssen sich alle entschuldigen. Ursache ist natürlich die nicht fristgerechte und auch nicht die qualitätsgerechte Lieferung der Fahrzeuge.
Die Verantwortung dafür hat Alstom übernommen, der Hersteller der neuen Züge. Müslim Yakisan vom Vorstand:
Ich kann mich nur ausdrücklich dafür entschuldigen, dass wir den Fahrgästen solch eine Situation zumuten. Die Einschränkungen sind aufgefallen im tagtäglichen Betrieb, dass die Fahrzeuge sehr schnell dann wieder zum Tanken zurückgeholt werden mussten.
Alstom will die Fehler schnellstmöglich beheben und weitere Züge liefern. Bis spätestens April sollen nur noch Wasserstoffzüge zwischen Brandoberndorf und Bad Homburg fahren und keine alten Dieselzüge mehr. Und bis Juni sollen dann endlich alle 27 neuen Fahrzeuge geliefert sein und auf 3 weiteren Linien im Taunusnetz zum Einsatz kommen. Und zwar ohne Pannen, Ausfälle und frustrierte Fahrgäste am Bahnsteig.
Endlich rollen die ersten Wasserstoffzüge im Taunus nach ein paar Startschwierigkeiten. Marie-Katharin Fromm hat berichtet. Es passiert hin und wieder, dass Kriminalfälle, die schon sehr lange zurückliegen, doch noch irgendwie gelöst werden können. Sogenannte Cold Cases. Jetzt scheint ein fast 22 Jahre alter Fall aus Erlensee bei Hanau aufgeklärt. Dort war im November 2001 eine 19-jährige junge Frau, eine Soldatin, in einer Baracke auf dem US-Fliegerhorstgelände tot aufgefunden worden. Aktuell wurde nun ein Mann festgenommen. Reporterin Andrea Bonhagen hat recherchiert und sagt uns, was man über ihn weiß.
Er ist 42 Jahre alt und er ist in Florida verhaftet worden. 2001 war er, genau wie das Opfer auch, Soldat in der Kaserne bei Hanau. Er ist 2004 dann aus der Armee entlassen worden. Warum, ist nicht bekannt. In der Anklage heißt es laut US-Medien, er habe die junge Frau vorsätzlich und böswillig getötet. Er ist schon verhört worden und sagt, er sei unschuldig. Wie die Ermittler auf ihn gestoßen sind, ist bisher nicht bekannt. In einem Artikel habe ich allerdings gelesen, dass es DNA-Spuren gab. Die Frau ist erstickt. In einigen Medien heißt es, sie sei erwürgt worden.
Das Opfer hieß Amanda Gonzalez. Sie ist an einem Montag in ihrem Zimmer gefunden worden, weil sie nicht zum Dienst erschienen war. Andrea Bonhagen zu der Frage, ob man etwas zum Motiv der Tat nun weiß.
Darüber ist noch gar nichts bekannt. Sie war im 4. Monat schwanger. Ob der verhaftete Mann der Vater war, ist unklar. Sie war Köchin in einer Versorgungseinheit einer Fliegertruppe. Und ihre Eltern in Dallas sind ab und zu von den Medien interviewt worden. Sie haben wohl lange die Hoffnung nicht aufgegeben, dass der Fall aufgeklärt wird und sich dafür auch im Fernsehen und bei Politikern eingesetzt. Das schreibt zum Beispiel die New York Times. Für die Aufklärung war eine Belohnung ausgesetzt worden. Am Anfang 20.000, am Ende $125.000. Untersucht hatte den Fall wohl lange die amerikanische Kriminalpolizei der Armee, die in Wiesbaden stationiert ist. Dann ging er ans FBI. Der Prozess soll am 27. März beginnen.
Ein Cold Case aus Erlensee scheint aufgeklärt. Fast 22 Jahre nach dem Fund einer Toten dort hat man in den USA einen Verdächtigen festgenommen. Andrea Bonhagen hat uns erklärt, wie der Stand der Ermittlungen ist. Kennen Sie eigentlich den Hessenlöwen? Das Wappentier unseres Bundeslandes, rot-weiß gestreift, das Maul weit aufgerissen, die Krallen ausgestreckt, ein Raubtier, das Angst einflößt. Diesen Löwen gibt es in unzähligen Varianten, denn die Landesregierung lässt immer wieder neue Logos, Maskottchen und Comicfiguren kreieren. Die heißen dann Leo oder Leon und sehen oft ganz freundlich aus. Nur eines haben sie alle gemeinsam, sie sind männlich. Eine Lea oder eine Leonie sucht man meist vergebens. Ist der Männerüberhang bei den Maskottchen eigentlich noch zeitgemäß? Tobias Lübben ist dieser Frage nachgegangen.
Haben Sie Fragen an die Landesregierung, vielleicht zu Corona? Kein Problem. Im Netz gibt's Leon, große Mähne, sanfte Stimme, ein digitaler Löwe und er ist immer für uns da.
Hallo, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich bin Leon, ein Chatbot, und unterstütze das hessische Sozialministeriums rund um das Thema Coronavirus.
Klickt man ein paar Internetseiten weiter zum Umweltministerium, trifft man Öko-Leo. Natürlich grün gefärbt, nur die Mähne ist goldgelb und riesig. Das Justizressort wiederum hat das Raubtier in einen Talar gesteckt, ein Richtergewand. Das Leo-Versum der Landesregierung ist schier endlos. Gefühlt durfte jede Grafikagentur in Hessen einmal ran. Doch so groß die Vielfalt der Figuren auch ist, alle haben einen dicken, langen Haarschopf. Die hessische Staatskanzlei erklärt, warum.
Die Mähne trägt das hessische Wappentier wie nahezu alle heraldischen Löwen, die seit Jahrtausenden in der ganzen Welt zu den beliebtesten Wappentieren zählen.
Wie man die Mähnenmonokultur etwas auflockert, hat Christina Plaka gezeigt. Die Offenbacher Comiczeichnerin ist in Japan ausgebildet und eine Berühmtheit der hiesigen Manga-Szene. Plaka hat vor rund 15 Jahren für das Kindernetzportal der Landesregierung eine ganze Löwenbande entworfen. Und da waren auch eine Lea und eine Leonie dabei.
Da war eben der Gedanke auch damals schon sehr präsent zu schauen, dass wir eben auch einen weiblichen Konterpart haben. Dass sich beide Geschlechter vor allen Dingen auch bei den Kids präsentieren können. Und so können sich eben die Jungs als auch die Mädels mit den Löwen identifizieren im besten Falle.
Die Designprofessorin Lisa Borgenheimer geht noch weiter. Sie lehrt an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Und sie plädiert auch auf den Seiten der Ministerien für mehr Geschlechtervielfalt.
Ist es nicht mehr an der Zeit, vermehrt eine Löwin abzubilden, als visuelles Zeichen für starke Frauen? Und wenn man das noch weiterdenkt, was ist mit dem Landeswappen selbst?
Eine Löwin auf dem Wappen? Das wäre ein Bruch mit einer langen Tradition, denn der Hessenlöwe leitet sich historisch vom Wappentier der Ludowinger her, einem thüringischen Adelsgeschlecht, das im Mittelalter auch über Teile Hessens herrschte. Na und, sagen viele bei einer Zufallsumfrage in Frankfurt.
Muss nicht immer ein männliches Tier oder was weiß ich. Könnte ich mir vorstellen, es wäre schön.
Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also ob da jetzt ein Mann, ein männlicher Löwe oder weiblicher Löwe ist, solange man sich gut repräsentiert fühlt.
Na natürlich, wir Frauen sind da auch was. Und auch die Löwen. Wenn die nämlich nicht da wären, gibt es keine Kinder.
Könnte es auch eine Löwin sein, statt des Hessenlöwen im hessischen Wappen? Tobias Lübben hat nachgefragt. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Alles aus Hessen gibt es auch auf hessenschau.de.